Predigtzeit ab, dann will ich das ganz kurz machen. Es ist sehr mutig, natürlich, wenn man einen Gastredner einlädt, man weiß nie, was die predigen. Das ist viel schwerer Weg, man weiß nicht, wie lange die das tun. Synechurch ist eigentlich nur ein Gottesdienstformat, das wir in unserer Gemeindegründung haben. Da gibt es im Augenblick drei verschiedene Gottesdienstformate. Synechurch ist Kirche im Kino, Kinema ist Bewegung. Die Idee ursprünglich hinten dran, also so heißt das ganze Projekt, Kirche, die bewegt. Weil wir das als einen Auftrag empfinden, Menschen zum Leben zu bewegen, das heißt zu Gott, Menschen zur Gemeinschaft zu bewegen, zueinander und Menschen zum Dienst zu bewegen. Deshalb der Name. Das zweite Format ist heute Morgen, findet es statt, 14-tägig, in einem Kulturzentrum in der Breite 63 in Mahlstadt. Da sitzen die Gottesdienstbesucher von Anfang an Tischen, immer in Gruppen zu sieben, miteinander sieben, manchmal ein paar mehr oder ein paar weniger, aber maximal so viele Stühle sind vorgesehen. Startet eigentlich mit dem Kaffeetrinken, das, was man manchmal so hinten dran hängt, weil uns irgendwie aufgefallen ist, bei der Urgemeinde konnte man auch nicht zum Gottesdienst, sondern eigentlich nur zum Essen kommen, also zum Abendessen. Da kam das Abendmahl. Dann gibt es dort sicher auch eine Predigt, Lobpreis, und man feiert immer das Abendmahl miteinander, betet in Tischgemeinschaften. Und das dritte Format, wir sind Kirche, die kein Gebäude hat. Das ist so, wir hatten uns am Anfang die Mühe gemacht, im Saarland ein bisschen auf die Straße zu gehen, wenn man Leute fragt, was ist Kirche? Kirch, ganz klar, das ist ein Gebäude mit einem Turm. Und wenn die etwas frömmer sind, dann ist vielleicht ein Gemeindegebäude, aber das ist ganz, ganz tief in den Köpfen drin. Das Neue Testament bezeichnet Kirche eigentlich, die Ekklesia, als eine Gemeinschaft von Gläubigen. Und wir hatten vor knapp 2 Jahren so eine Krise, dass uns Leute in Saarbrücken ganz arg diffamiert haben, auch bei der Stadt. Also die Breite 63 ist so ein Wunder Gottes eigentlich. Wir standen dort nach einem Gebetsspaziergang. Wir haben Räume gebraucht als junge Gemeindegründung, 4 Jahre alt jetzt. Wir wollten einen Gottesdienst feiern, für den wir nicht jeden Sonntagmorgen 300-400 Euro Miete ausgeben müssen. Da standen wir dort an so einem blauen Gittertor, haben Hände aufgelegt und gebetet, Gott, wenn es dein Wille ist, wir brauchen einfach Räume. Und am Anfang dieses Jahr könnt ihr mieten, 400 Euro am Sonntagmorgen, gar kein Problem. Und wir sind jetzt das dritte Jahr da drin, zweimal im Monat und haben noch keine einzige Rechnung von der Stadt gekriegt. Und jedes Mal, wenn es mir in den letzten Jahren so etwas mutlos ging, habe ich mir diesen Schlüssel dann, der zu Hause bei mir liegt, von dem der Amts leider gesagt hat, wenn er den verliert, 5.000 Euro für die Schließanlage, gucke ich mir den an und sage, das ist so ein handfestes Wunder Gottes, ja, dass er Türen aufmacht und versorgt. Aber vor 2 Jahren gab es dann jemanden, der hat bei der Stadt angerufen, gesagt, da trifft sich eine Sekte. Und auf einen Schlag hat man uns dann so die Location entzogen. Also man hat uns angerufen, hat gesagt, das ist ganz schlecht, die Stadt hat Nachdenk- und Redebedarf. Wir haben gebetet, 14 Tage später durften wir wieder rein. Aber in der Situation hat Gott gesagt, verfolgungs-, aber auch wachstumsorientierte Strukturen. Wir hatten jetzt im Januar auch zweimal wieder den Fall, dass ganz kurzfristig eine Location abgesagt wurde. Wir nennen das Brunch Sunday, also wie nennt man das, Frühstücks-Mittag-Ess-Sonntag. Da treffen sich die Besucher hin und her in Häusern. Wir hatten beim vorletzten Mal über 135 Plätze im Angebot. So viel kriegen wir im Kino gerade unter. Leute treffen sich zu einem ausgedehnten Frühstück, schauen sich eine kurze Predigt an, die gibt's auf YouTube, und feiern miteinander Abendmahl und haben urchristliche Gemeinschaft. Und wenn etwas unsere Kirche vielleicht ausmacht, dann tatsächlich das, also diese Gemeindegründung, dass wir da echt so von Wunder zu Wunder uns hangeln, ja, weil wir da die Versorgung Gottes brauchen. Ich habe im Januar gedacht, als der Anruf vom Amtsleiter kam, Freitagabend, also der hat mir auf einen Anrufbeantworter, Mailbox gesprochen, hat gesagt, ah, wir müssen ganz dringend sprechen, ruf mich sofort zurück, notfalls auf dem Mobiltelefon. Und manchmal hat man so eine Vorahnung, das ist nicht immer eine Geistesgabe, aber ich wusste irgendwie, da ist was oberfaul, ja. Ich habe zitternd erstmal auf die Knie und habe gebetet und habe gesagt, oh Jesus, kann nicht sein. Ja. Dann rufe ich an und sagt, es tut mir so leid, russische Weihnacht, ich habe einen Termin komplett verbeutelt. Und dann Blutdruck 190 zu 130. Aber an diesem Sonntag hatten wir 6 Erstbesucher oder an unseren verschiedenen Plätzen. Eine Frau von einem guten Freund, der sich vor einem knappen Jahr bekehrt hat, die sich bis jetzt standhaft geweigert hat, in den Gottesdienst überhaupt mitzukommen, war an diesem Sonntag das erste Mal dabei, hat gesagt, sie kommt wieder. Und ich dachte, Hammer, ja, welche Kirche, Freitag das Kirchengebäude abbrennt, kann Sonntag doch einen Gottesdienst feiern und hat noch 6 Erstbesucher. So, das ist so etwas
Okay.
vielleicht der Herzschlag von Kirche, die bewegt. Jetzt habe ich
Ja,
ziemlich lang
und das
geredet.
ist,
Aber wenn du mich da anstichst, das
ich
geht auch
wollte
noch eine
gerade
Stunde
sagen, da habe ich ja
weiter.
das richtige Thema erwischt bei dir, aber schön, weißt du, man merkt einfach, wofür dein Herz schlägt, Stefan. Und deswegen freuen wir uns auch einfach, dich heute zu hören und möchte dann auch noch kurz für dich beten, Stefan, und dich segnen. Und das wollen wir auch wirklich tun, Vater, wir wollen auf dich hören und auf das, was du durch Stefan zu uns sagen möchtest, und schenk du Vollmacht, Freimütigkeit und auch uns Ohren, die hören. Amen.
Amen. Ist dies Wasser für mich oder ist es für
Das
Blumen? Ach, dass die Predigt nicht so trocken wird. Nicht nur das Publikum oder die Predigthörer haben vor dem Prediger Angst. Manchmal ist es auch umgekehrt. Ich habe gebetet, dass Gott heute Morgen was Gutes für uns hat. Und ich möchte ganz direkt einfach so einstatten mit einem Bibeltext. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. 1. Mose 13 möchte ich uns ein paar Verse lesen und ich steige direkt so mitten in den Text ein. 1. Mose, so das Buch ganz am Anfang der Bibel. Ich muss immer umdenken. Ich bin hier ja in einer etwas länger bestehenden Gemeinde. Bei uns muss ich den Leuten sagen, das steht in der Bibel und dann dort findet ihr es. Ich habe jetzt auch irgendwie festgestellt, ich bin heute Morgen wahrscheinlich etwas overdressed, ja. Aber ihr seht mir das nach. Jeans und T-Shirt geht zur Not auch. 1. Mose 13, ab Vers 11. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Der Herr wieder, ach so, das ist mein Ding. Als nun Lot, Vers 14, das ist der Wichtige jetzt, als nun Lot sich von Abram getrennt hatte, sprach der Herr zu Abram, hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit und will deine Nachkommen machen wie den Staub auf der Erde. Ich habe überlegt, was ich als Titel über diese Predigt heute Morgen schreibe. Und wenn jemand von euch, ich duze euch jetzt mal von der Kanzel aus, wenn jemand von euch mal eine Seelsorgeschulung oder wenigstens so eine Grundlage im Umgang mit Niedergeschlagenen, da ein paar Grundlagen sich angeeignet oder gelernt hat, dann weiß er, eines soll man niemals, niemals, niemals sagen, wenn es jemandem schlecht geht. Das ist dieser richtig dümmlich direkte Satz, Kopf hoch. Und doch ist das fast der häufigste Tipp, den es so gibt. Und ganz direkt gesagt, aus Menschenmund ist der im besten Falle taktlos, instinktlos, eigentlich immer wenig hilfreich und nie ermutigend. Aber genau Gott spricht Abram in einer seiner größten Krisensituationen dieses banale Kopf hoch zu. Und da hängt ein ganz wesentliches Prinzip im Reich Gottes, das ich hoffe und gebetet habe, heute Morgen für uns was Ermutigendes, was Praktisches, was Herausforderndes hat. Für uns als Einzelne, aber auch als Kirche oder als Gemeinde. Danke, Vater im Himmel, dass dein Wort immer praktisch ist. Danke, dass es unser Leben meint. Danke, dass es uns nicht bequem und leicht eingehen muss, aber dass dein Wort Kraft hat, Leben und Situationen zu verändern. Und wir wollen das heute Morgen hören, dem Glauben nochmal laut aussprechen. Sprich du ein Wort, so werden wir gesund. Berge fallen, Wege öffnen sich, Feinde fliehen und Situationen werden verändert und erneuert durch deine Kraft. Danke, dass du uns heute Morgen dein Wort austeilst. Wir bitten dich um offene Ohren, offene Herzen, dass nicht Stefan Pander Ideenverkündigung, sondern deine Kraft heute Morgen in und an uns wirksam wird. Und gib du zum Mitnehmen, zum Anwenden, zum Ausprobieren im Alltag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, dort, wo es drauf ankommt, dein Geist uns zum Segen und dir zur Ehre. Amen. Bibelleser kennen die Geschichte. Abraham hatte schwierige Verwandtschaft. Da konnte er direkt nicht mal unbedingt was dafür. Also ich finde es super, wenn jemand Lehrer wird, Gwendolin und Simon, das noch dazu irgendwo in der Einöde, also fernab des Saarlandes. Ich sag allen, die mir irgendwie begegnen, allen Abiturienten, die ich treffe, hey, werdet Lehrer. Ja, das ist so der längste Hebel, den wir in dieser Gesellschaft haben. Die 68er, die haben damals alle Lehramt studiert. Das ist kurz gesagt, aber das verändert wie kaum etwas anderes unsere Gesellschaft in ein paar Jahrzehnten. Stell dir einen kurzen Augenblick vor, heute würden alle unsere jungen Leute Lehramt studieren, wie unsere Gesellschaft, wie unser Land in, ich meine die aus Gemeinde, die gläubig sind, wie unser Land in ein paar Jahrzehnten aussehen könnte. Nur Lehrer hat einen entscheidenden Nachteil, man muss die Erziehungsexperimente von anderen Leuten ausbaden. Ja, dafür wird man dann bezahlt, aber auch beamtet. Das ist sozusagen das Schmerzensgeld, das sich der Staat das kosten lässt. Aber Abraham war in einer ähnlichen Situation. Er musste das Erziehungsexperiment von anderen Leuten, nämlich von seiner Verwandtschaft, ausbaden. Er hat, als er von Gott gehört hat, verlass dein Vaterhaus und zieh aus, hat er so ganz großzügig gesagt, wer will mitgehen, und hat dann seinen Neffen, den Lot, mitgenommen. Man kann jetzt spekulieren, warum, und ich will mich da nicht lange auslassen. Es war schon sehr ungewöhnlich zu dieser Zeit. Ein Bibelausleger hat mal vermutet, naja, der war auch vorm Auszug von zu Hause dann, also Lot, schon kein so einfacher Teenie, und ist mit dem Onkel, dann dachte, mit dem Onkel kommt er besser aus als mit den Eltern, wollte da vielleicht so der Enge entgehen, ist ihm da nachgereist oder mitgeflüchtet. Völlig Wurst, ob das wahr ist oder nicht. Wenigstens scheint dieser Charakterzug des Lots, der dann so zutage tritt, sehr deutlich zu machen, dass es keine besonders angenehme Type war. Und die gibt's in den besten Familien, die gibt's auch in Gemeindefamilien. Solche Leute, die sich zuallererst die Rosinen rauspicken. So, heute Mittag beim Mittagessen, wenn du noch Hunger hast, biete nicht erst den anderen das Schnitzel an. Es könnte sein, dass so ein Lot oder Lot mit am Tisch sitzt und er nimmt sich tatsächlich das letzte Schnitzel, obwohl er schon vier hatte, und du erst ein kleines, ja. So, die Situation hier ganz konkret war die, alles, was dieser Neffe des Abraham hatte, hat er seinem Onkel verdankt. Er hat ihm das erste Paar Viehzeug geschenkt, hat ihm alles über Viehzucht beigebracht, was er selbst wusste, hat ihm geholfen, eine eigene Herde aufzubauen, und Lot hat getan, wenigstens an dem Punkt, was ihm sein Onkel vorgelebt und vorgemacht hatte, und war recht vermögend geworden. Jetzt waren die beiden mit ihren Herden, mit ihren Knechten, mit ihrem ganzen Tross im Ostjordanland angekommen, hatten dort auch gutes Weideland gefunden, aber trotzdem war es auf Dauer etwas eng geworden. Und es gab ständig Zoff und ständig Streit. Und Abraham, dieser Held des Glaubens, macht das, was jeder Mann des Glaubens tut. Jetzt kann ich boshaft sagen, er zieht den Kürzeren, ja, weil das ist das, was dir der Teufel immer sagt. Wenn du nicht so fromm wärst, würden dich die Leute nicht als Fußabtreter benutzen. Aber er tut zunächst mal das, was er denkt, was gut ist. Er jagt dem Frieden nach gegen jedermann. Ja, und er macht ein Angebot. Er sagt, ey, es muss doch kein Streit sein. Such du dir aus, was du möchtest. Und ich nehme das, was übrig bleibt. Und wenn wir das unter Erwachsenen tun, dann gehen wir selbstverständlich davon aus, dass der andere natürlich auf dieses Friedensangebot eingeht, dass er sich so einen Teil des Kuchens nimmt und dann sagt, ja, aber du brauchst ja auch was, um weiterleben zu können. Ja, so würden wir als Brüder auch in Gemeinde erwarten, dass wir reagieren. Ja, also wenn heute Mittag noch ein großes Schnitzel da ist, alle anderen schon drei hatten und du noch keins, und du sagst, wer hat noch Hunger, nimm dir eins, dann würden wir erwarten, dass die dann sagen, ey, nimm du dir doch erstmal oder komm, lass uns teilen. Nicht so Lot. Er nimmt sich den ganzen Kuchen und sagt Danke und Tschüss. Und das ist die Ausgangssituation. Und ich möchte heute Morgen einfach ein paar Gedanken mit euch teilen. Und der erste Gedanke ist der, dass du als Jünger Jesu, dass ich als Jünger Jesu, dass du als Mann oder Frau, die im Glauben steht und im Glauben geht, der oder die das Richtige macht, durchaus, ich muss aufpassen, ich bin in der, ich habe heute Morgen extra Anzug angezogen, ein guter Freund hat mir geschrieben, wenn du nach Völklingen gehst, be nice, ja, also sehr freundlich mit den Leuten. Ich hätte ansonsten gesagt, er hat die Arschkarte gezogen, aber das darf man hier so nicht sagen. Also du kannst den Kürzeren ziehen, du kannst als Christ den Kürzeren ziehen. Willkommen in der Realität. Der Deal war von Anfang an niemals. Und das ist eine der gefährlichsten Lügen des Teufels, weil Jesus ganz was anderes predigt. Der Deal war von Anfang an niemals. Komm zu Jesus und du wirst glücklich. Natürlich predigen wir das in der Evangelisation so zugespitzt. Und natürlich, das predige ich auch gern. Komm zu Jesus, er löst Probleme, er heilt Kranke, er bringt dein Leben in Ordnung, er hilft dir, deine Beziehungen zu ordnen, er hilft dir, mit dir selbst und mit anderen besser auszukommen. Und das ist die Wahrheit. Aber es ist Unfug, es darauf zu reduzieren und zu sagen, das ist immer so. Oder um es nochmal etwas anders und etwas spitzer zu formulieren, Jesus hat nie gesagt, folge mir nach und du wirst vermögend, sexy, erfolgreich und immer gesund sein. Wenn du diese Stelle in deiner Bibel findest, bitte zeig sie mir unmittelbar nachher, weil das sind die vier Dinge, die hätte ich auch gerne, so als Garantie von meinem Jesus direkt. Ich habe in meiner Bibel was anderes gefunden. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und er macht es von Anfang an ganz klar. Er sagt, wer sein Leben selbst erhalten will, wer immer die Rosinen genießen will, der wird am Ende alles verlieren. Aber der, der alles an mich verliert, nur der wird, und wichtig, das steht nicht im Hier und Heute schon immer, ja, das ist so ein Angeld, natürlich, dass Gott Kranke heilt und dass wir beten dürfen und Wunder erleben dürfen. Aber er wird am Ende das einzige Leben, das kein Verfallsdatum hat, das ewig Bestand hat, gewinnen. Und jetzt nochmal zu diesem Gedanken zurück. Schau mal, das ist was ganz entscheidend wichtig, weil wir sind manipulierbar für jede Lüge des Teufels, solange wir diesen Unfug glauben. Und das hat sich so tief auch in Kirche und Gemeinde hineingeschlichen, weil sie auch so mutmachende Botschaften sind und weil sie auch einen Teil der biblischen Wahrheit abbilden. Und es zeigt sich an einem Symptom. Wenn es uns gut geht, ich spreche jetzt mal als Pastor, ja, ich habe den Anzug angezogen und eine dunkle Krawatte, dass man mir das glaubt. Wenn es mir richtig gut geht, frage ich mich so gut wie nie, hast du irgendwas falsch gemacht? Geht es euch auch so? Also, wenn ich gesund bin, alles ist gut, die Kinder spinnen nicht, die Frau ist glücklich und so weiter, also du kannst deine persönliche Liste fortsetzen, dann fragst dich nicht, stimmt's mit mir und Gott? Ja, also gefühlsmäßig ist ja alles in Ordnung. Aber dann, wenn wir, da zwickt's im Kreuz oder das Auto geht kaputt oder in einer Woche das Auto, die Waschmaschine, die Spülmaschine und die Lateinnote der Tochter, ja, also alles kaputt. Dann fragen wir uns, Gott, hast du mich verlassen, wo habe ich gesündigt? Ja? Und dann schauen wir in unser Leben und schauen, ob da irgendwie Schuld ist. Also geht's euch nicht so, Das ist fatal, weil wir fragen uns nicht, habe ich gesündigt, weil ich etwas getan habe, was Gott nicht gefällt? Das stört uns in den allermeisten Fällen ja gar nicht. So sind wir als Menschen gestrickt. Sondern was uns stört, auch was mich als Pastor stört, ist, wenn es mir nicht gut geht. Und das ist einfach der erste Gedanke, den ich uns mitgeben möchte. Jesus sagt, ihr sollt die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Wir sind an diesen Marionettenfäden des Teufels gebunden, ich sag's mal ganz fromm heute Morgen, solange wir diesen Unfug glauben, dass uns das Richtige tun immer glücklich und erfolgreich macht und dass, wenn irgendetwas nicht klappt, wir gesündigt haben. Das kann sein, es kann aber auch ganz anders sein. Sünde ist Sünde und gegen den Willen Gottes zu verstoßen, ist gegen den Willen Gottes zu verstoßen, unabhängig vom Resultat. Und um noch etwas viel Ernüchternderes zu sagen, den Willen Gottes zu tun, heißt noch lange nicht, dass dir alle Applaus klatschen und dass es dir gut gehen muss. Dann sagst du, na, ich habe das aber immer anders verstanden und dann sage ich dir, gut, dann frag mal den Herrn Jesus am Kreuz, hat er den Willen Gottes getan und wie gut ging es ihm in diesem Augenblick. Ich bin Gott sehr dankbar, dass uns der Wille Gottes nicht immer genau dorthin führt. Aber solange wir das nicht durchschauen, hängen wir. Und Abraham ging so ähnlich. Hat er das Richtige getan, ja oder nee? Ja, das kannst du streiten. Also diesen verzogenen Bengel von seinem Bruder oder seiner Schwester, von seinem Bruder war es, wo sind die Bibelketter? Ich hätte meine Hausaufgaben besser machen sollen, fällt mir jetzt ein. Den mitzunehmen, das war vielleicht ein Fehler. Ja? Also so die Erziehungsexperimente anderer Leute auszubaden. Ja? Dafür will ich dann wenigstens privat krankenversichert sein, beamtet und gut bezahlt. Dann kann man das, aber Abraham, der hat ja gar nichts dafür gekriegt. Ja? Das musste er ausbaden. Vielleicht mag sein, dass das ein Fehler war. Aber jetzt steht Abraham da in dieser Situation und sein Mangel, seine Notsituation ist nicht das Resultat persönlichen Versagens, Verschuldens oder einer Sünde. Und Abraham, der war ja Profi. Lot sucht sich das gute Land aus und Abraham steht da und sieht den Boden vor sich, sieht die Halbwüste, die Steppe, in der er ist und er rechnet in einem Bruchteil einer Sekunde in seinem Kopf durch, wie lange seine Herden das überleben. Und die Analyse ist ganz deutlich, ganz klar, mit so begrenztem Zugang zu Wasser, mit so wenig Nahrungsangebot bin ich wirtschaftlich komplett ruiniert. Abraham steht mit, das nehme ich uns jetzt mal aus dem Text so raus, steht mit gesenktem Blick, hat die Augen zwischen den Füßen und was er sieht, damit kann man nicht diskutieren. Und jetzt kommt Gott und jetzt spricht Gott. Ich sag's mal so direkt, ihm mit einem ziemlich dummen Satz an. Was sagt denn Gott zu ihm? Er paraphrasiert oder in anderen Worten, er sagt Kopf hoch. Kann man seelsorglich einfühlsamer sein als das? Wir hätten ihm so den Arm um die Schulter gelegt und hätten gesagt, Abraham, wir müssen jetzt zunächst mal reden. Also erstens, du hast nichts falsch gemacht. Dass du in der Situation steckst, in der du heute steckst, dass du krank bist, ist kein Zeichen, dass Gott dich verlassen hat. Dass es Schwierigkeiten in deinem Job gibt, ist kein Zeichen, dass du da irgendwie gesündigt hast oder im falschen Job steckst. Dass du in Herausforderungen steckst, dass dich nicht jeder mag, hat noch lange nichts damit zu tun, dass deine Gottesbeziehung nicht stimmt. Wichtig ist, dass deine Gottesbeziehung stimmt. Dann kannst du anders in Schwierigkeiten mit Schwierigkeiten umgehen. Aber dann würden wir in der Seelsorge wahrscheinlich mit ihm sprechen und mal die Sachen abklopfen und uns die Geschichte anhören und hinhören. Und dann würden wir ihm pastoral zusprechen, würden sagen, Abraham, ey, das war gut. Das ist ein christliches Zeugnis. Da schlägt dich einer auf die eine Wange und du hältst ihm die andere hin. Nimmt dir einer der Rock und du trägst ihm den Mantel noch nach. Du hast Jesus wirklich beim Wort genommen. Ja, also Abraham war ja viel früher. Aber so im Übertragenen in unsere Situation hinein. Und Gott macht gar nichts von dem. Da sagt Abraham, heb den Blick auf von dort, wo du stehen geblieben bist. Und was das noch ärgerlichere dabei ist, er sagt nicht nur, heb den Blick auf, sieh weg, sondern, ja, er sagt nicht nur, heb den Blick auf, sondern er sagt, sieh weg von dem, was deine Situation jetzt ist. Und alles in uns, alles in mir würde schreien, ja, dann mache ich mir doch fromm was vor. Da hängt ein geistliches Prinzip. In den 70er Jahren haben Buchdrucker das erfunden, kann man sagen, einen Ansatz, what you see is what you get. Also was du siehst, ist das, was du bekommst. Und es gibt in der Schöpfungsordnung Gottes so ein paar geistliche Prinzipien, die funktionieren unabhängig von dem, ob wir gläubig oder nicht gläubig sind, ob wir jetzt irgendwie eine Gottesbeziehung oder nicht eine Gottesbeziehung haben. Ein paar Beispiele. Die Bibel sagt, solange die Erde besteht, wird nicht aufhören Saat und Ernte. Also was wir sehen, werden wir immer ernten. Ich habe vor ein paar Jahren mal bei einem Discounter mit A so Samen gekauft. Das sollten irgendwie Radieschen sein. Wir haben das ausgesät und dann sind plötzlich bunte Wiesenblumen gewachsen. Ich habe dann gelernt, kauf Samen nicht irgendwo, wo sie im Discount verkauft werden. Vielleicht hat man da Etikettierfehler gehabt. Also wir hatten wirklich so die Tüten noch neben dazu gespießt. Macht man mit so einem Schaschlikspieß so im Beet, damit man Kindern das zeigen kann. Ja, so also wenn da Blumen wachsen oder wenn Radieschen wachsen, dann habe ich halt keine Karotten gesehen. Das leuchtet uns ein im Natürlichen. Das ist auch im Geistlichen so. Sagt Paulus, ja, er sagt, lasst euch nicht irre machen, was der Mensch sät, das wird er ernten. Das ist ein natürliches Prinzip, ist ein geistliches Prinzip. Wenn das, was ich ernte in meinem Leben, was die Ernte meines Lebens ist, was die Ernte meiner Situation, meiner Beziehung ist, wenn ich das nicht mag, dann hätte ich was anderes sehen müssen oder dann ist die Chance, darf ich was anderes sehen. Ein anderes Prinzip ist, ein Mensch lebt von der Frucht seiner Lippen, betont die Bibel immer und immer wieder. Ja? Was wir sagen, bestimmt unser Leben. Es gibt so ein paar mäßig angelegte Prinzipien oder eine meiner Lieblingsstellen. Keine Sorge, das ist nur eine kleine Ellipse. Also wenn ihr euch fragt, wo ist der gerade in der Predigt? Ja. Sprüche 4,23. Mehr als auf alles andere achte auf dein Herz. Das ist der Sitz der Gedanken im hebräischen Denken, denn sie bestimmen dein ganzes Leben. Können wir ganz fromm predigen, natürlich, ja, deswegen sagt die Bibel, gib mir mein Sohn dein Herz, lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen, also predigen wir in der Kinderstunde schon den Kindern, Kindergottesdienst, gib dein Herz Jesus und dann gelingt das Leben und so weiter, aber das stimmt auch in einem viel globaleren Sinn, die Psychologie kommt die letzten 30 Jahre dazu, unsere Gedanken bestimmen unsere Gefühle, das, was wir tun, wenn wir nur die Kognition, die Gedanken ändern können, dann können Patienten in einer Ultrakurzzeittherapie helfen. Umdenken heißt sofort neu fühlen dürfen und anders handeln zu können. Für die Interessierten unter uns, das nennt man die kognitiv-emotiven Therapien. Das ist lustig, dass es in der Bibel schon vor 3.500 Jahren im Kern so steht. Aber was hier jetzt steht, was so diametral all unseren Seelsorgeinstinkten widerspricht, ist tatsächlich auch so eine in der Schöpfungsordnung Gottes global angelegte Wahrheit, so ein angelegtes Prinzip. Hiob 3,25 sagt Hiob, was ich mit meinen Augen kommen sah, vor was ich mich fürchtete oder vor was mir graute, ist über mich gekommen. Mir hat mal jemand erklärt, der so ein Fahrertraining gemacht hat, wenn, also so mit Rennen, ja, Semi-Rennfahren, wenn du da von der Straße abkommst, dann ist so ein Instinkt natürlich immer, auf den Graben, auf den Reifenstapel, auf die Strohballen oder auf die Wand zu schauen. Machen wir alle so. Gefahr ins Auge nehmen. Das lernen wir auch in der Schule ganz früh. Also in der Mathematik denkt man zuerst über die Problemstellung nach, bevor man auf die Lösung guckt, weil die Lösung siehst du ja noch nicht. Die ergibt sich, das lernen wir ganz früh. Alles ergibt sich immer erst aus dem Problem. Und so hat er mir erklärt, aber deshalb muss unser Gehirn oder muss das Gehirn von so einem Fahrer umlernen. Die trainieren tatsächlich in dem Augenblick, wenn du wegrutscht, auf keinen Fall auf die Wand, auf keinen Fall auf den Reifenstapel, sondern immer auf die Straße, egal wo die ist. Und wenn die Straße da hinten ist, die Hände hier an Steuer, nach hinten gucken und gucken, dass du die Straße wieder siehst oder zur Seite. Weil what you see, was du siehst, ist das, was du bekommst. Ich fand es faszinierend, weil Schöpfungsprinzipien oder Prinzipien, die im Wort Gottes da sind, die funktionieren. Ja, die Psychologen sagen, das ist so ein psychologischer Automatismus. Und da gibt es eine geistliche Komponente dazu, natürlich, aber da gibt es zunächst mal eine ganz natürliche Komponente. Und Gott sagt zu Abraham, schau weg von wo du stehen geblieben bist. Das mag deine Realität sein. Und damit streitet er auch gar nicht. Das Land, in dem du im Augenblick steckst, ist schlechtes Land. Das bietet dir keine Zukunft, das wird dich und deine ganze Sippe ruinieren, wenn du da bist. Und das ist der Aufruf Gottes heute Morgen, vielleicht an dich, vielleicht an uns als Gemeinde, als seine Kirche, schau weg von wo du stehen geblieben bist. Nicht, weil das nicht die Realität ist, nicht, weil wir uns im Sinne von positivem Denken etwas zurechtlügen sollen, etwas schönbiegen wollen, etwas vormachen wollen, was gar nicht so ist, sondern weil uns das Fixiertsein auf die Realität, auch auf die Zustände, wie sie sind, auf den Status quo, immer nur dort bleiben lassen, wo wir sind. Soll ich das mal praktisch predigen, bevor ihr jetzt eingeschlafen seid? Ich kann in eine Gemeindesituation reinschauen. Ich sage das mal so, als jemand, der ein paar Jahre Pastor war. Und kann sagen, boah, das sind die Mitarbeiter, die wir haben. Ich mache es noch praktischer. Ja. Also ich habe fünf Kinder. Meine älteste Tochter ist 23, dann habe ich einen Sohn von 21, eine Tochter mit 18. Meine beiden Mädels sind jetzt im Sommer vorübergehend ausgezogen. Also die eine ist zum Studium nach Berlin. Die andere in ein Kloster, in FSJ. Ja, das ließ sich nicht vermeiden. So, das wollte ich alles gar nicht erzählen. Das kleinste Kind ist 4 Jahre alt. Das nennt sich Kirche, die bewegt, oder EFG Saarbrücken. Ja. So, also heute Morgen konnte ich die jetzt mal bei Onkel und Tante lassen. Ja, aber wenn ihr kleine Kinder habt, so am Anfang geht es gar nicht, du musst rund um die Uhr da sein. Also wirklich. Und ich hatte so oft die letzten 4 Jahre den Gedanken, boah, so Tag und Nacht, dachte ich, bin alleinerziehender Pastor in so einer Krabbelkind-Gemeinde. Ja, wenn ich einen Sonntag nicht da bin, dann, ja, ich will auch mal weg. Ich will mal 7 Tage am Stück schlafen. Ja, also so junge Eltern wissen einfach, was ich meine. Ja, ich will mal das Baby das Fenster rauswerfen. Und mir anschließend vom Herrn Jesus wieder vergeben lassen oder irgend so etwas. Und dann ist so in Gedanken immer etwas, was wir über Gemeinde denken. Oder da schauen wir rein, ja. Und als wir mit diesem Mutmacher in der Breite angefangen haben, das heute Morgen da ist, wir hatten im Kino da richtig Rampa-Zampa und dann haben wir so ein paar Tische da zusammengestellt und da kamen am Anfang 15 Leute. Und die kamen und haben gesagt, das ist doch kein Gottesdienst. Da hat mir jemand gesagt, wenn ich Abendmahl anschließend nehme mit Kuchengeschmack, das entweiht das Heilige, ja. Und ich dachte, ja, aber wir fangen ja neu an, wir haben ja keine Räume und man darf ja auch, wir wollen, dass die Leute mal Angesicht zu Angesicht und miteinander beten. Und man kann in die Situation reinschauen, wie das. Ihr könnt heute Morgen, ich bin mal ganz direkt, ihr könnt auf die ganzen leeren Plätze schauen, ja, wer da alles nicht da ist, die Leute, die zwar kommen, aber immer zu spät kommen, nie anpacken, die anderen, den anderen beim Arbeiten und beim Kommen den Vortritt lassen und dann anschließend noch beim Dableiben und Aufräumen unter Umständen. Du kannst die Liste fortsetzen. Wir können in unserem eigenen Leben hinschauen, aber die geistliche Wahrheit ist, what you see, was wir sehen, ist das, was wir bekommen. Und wir werden immer fixiert bleiben auf das, was wir sehen. Und deshalb ist die Herausforderung Gottes das Erste, bevor er irgendetwas anderes tun kann, wegzuschauen. Das mag deine gesundheitliche Situation sein, die Fakt ist. Das mag deine Beziehungssituation sein, die Fakt ist. Das mag deine Berufs- oder finanzielle, materielle Situation sein, die Fakt ist. Das mag deine Dienstsituation sein, die Fakt ist. Das kann sogar eine ganz objektive Verortung der Situation hier sein. Ja, das Saarland ist das katholischste Bundesland von allen, die sind doch alle gut katholisch, die sind damit in der Muttermilch aufgewachsen, die sind an Gott gar nicht interessiert. Und wir beschreiben einen Zustand. Ich merke, ich muss jetzt, ich habe keine Uhr heute dabei. Ich habe mit dem Harald eigentlich besprochen, dass er laut Amen sagt, wenn ich aufhören muss. Ach, schon. Okay, ich spare mir den letzten Punkt. Das war gelogen. Ich mache das jetzt schnell zu Ende. Keine Sorge. Ich habe gehört, ihr müsst heute gar nicht zum Mittagessen gehen. Ich kann ja auch noch länger machen, oder? Ihr seid ja alle hier anschließend. Ja. Gottes Aufforderung, schau weg. Und schau, da ist noch ein kleiner Gedanke dabei. Wir drehen das um. Auch wenn wir jemand sagen, Kopf hoch. Also ich würde zu Gott sagen, ja, ich schaue schon weg, aber gib mir doch mal was anderes zum Anschauen. Ja, Kopf hoch. Ja, lass den Kopf nicht so hängen. Ja, Kopf hoch, wenn's gut aussieht. Wir wollen zuerst einen Grund, das Haupt wieder zu erheben. Wir wollen erst einen Grund zum Aufstehen. Und Gott dreht es immer um. Findest du durch die ganze Bibel. Petrus wird ins Gefängnis geworfen und hängt angekettet zwischen Wachen. Und ein Engel Gottes kommt zu ihm und sagt, steh auf. Und dann steht dort und indem er aufsteht, fallen die Ketten von ihm ab. Das ist ein Prinzip des Glaubens. Das fängt eigentlich im Kern schon ganz am Anfang in der Genesis, im ersten Buch Mose an. Alles ist dunkel. Und mitten im Dunkel sagt Gott, es ist hell. Und da wird zum ersten Mal klar, was der springende Punkt ist, wenn es um Gott geht. Gottes Wahrheiten sind keine beschreibenden Wahrheiten, deskriptive Wahrheiten. Abraham würde mit gutem Recht und komplett wahr sagen, Wüstenland, ich habe keine Zukunft. Ist richtig. Kein Landwirt würde mit ihm je streiten. Ein Physiker, der in der Genesis 1 mit einem Photometer nebendran gestanden hätte, hätte gesagt, null Ausschlag, absolute Dunkelheit. Und Gott rotzig frech sagt, es ist hell. Und wir denken, er ignoriert einfach die Umstände. Das ist nicht, das wäre positives Denken. Also wenn du mal ohne Fallschirm aus einem Flugzeug in 10.000 Meter Höhe fällst, dann hilft dir positives Denken 3,5 Minuten lang, ja, bis du ohne Fallschirm unten aufschlägst. Ja. Man kann jetzt sagen, dann hast du wenigstens gute 3,5 Minuten. Aber das allein ist es nicht, wenn da nicht die Kraft Gottes hinten dran ist. Gottes Wahrheiten sind kreative, schöpferische Wahrheiten, weil Gott durch sein Wort Neues, Gutes schafft. Und das ist der entscheidende, ihr Lieben, der springende Punkt, den uns Gott anbieten möchte, immer und immer wieder als Wagnis des Glaubens, als uns auf ihn einlassen, nämlich dort, wo wir wegschauen von uns, von unseren Begrenzungen. Im Gehorsam gegenüber Gott öffnen wir den Blick für seine Möglichkeiten. Oder um es noch deutlicher zu sagen, öffnen wir eine Tür für sein Eingreifen in unserem Leben. Und jetzt ganz schnell den letzten, den zentralen Punkt. Ich weiß, ich habe da etwas überzogen, aber ihr seht mir das nach. Ich war ja noch nie hier. Also wenn ich die letzten 20 Predigten jetzt in einer unterbringe, ich muss auch nicht mehr kommen, dann habe ich jetzt 15 Minuten länger gemacht. Oder ich weiß gar nicht. Ich weiß ja nicht mal, wann ich angefangen habe. Ja. Bei uns fängt der Gottesdienst eine Stunde später an. Also ich bin jetzt gerade am Warmlaufen. Heb deine Augen auf, von wo du stecken geblieben bist. Hör heute Morgen, wo musst du wegschauen, von welcher Situation? Und das ist kein positives Denken, das ist ein Wegschauen im Glauben. Das ist dieses Wagnis, weil auf was du schaust, machst du deinen Bezugspunkt. Und wenn du es zu Ende denkst, zu deinem Gott oder zu deinem Götzen, weil genau das verehrst du, ja, was wir anschauen. Versteht jemand, was ich sage? Und deshalb ruft Gott und sagt, lass erstmal das los, was du durchs Anschauen festhältst. Und jetzt sagt er was ganz Entscheidendes. Alles, was du mit deinen Augen sehen kannst, kann ich dir geben. Heb deine Augen auf. Sieh nach Norden, sieh nach Süden, sieh nach Osten und sieh nach Westen. Stefan, ist das wirklich so einfach? Das klingt doch relativ schräg. Ich habe für diesen Morgen gebetet, ich kenne euch gar nicht. Also ich habe jetzt festgestellt, ich kenne doch ein paar Gesichter, wahrscheinlich auch ein paar Namen, wenn ich mir Mühe gebe. Also einer der Vorteile Ü40, man lernt ständig neue Leute kennen. Ja. Egal, wo man ist. Aber ich bin hier angekommen, ich dachte, ich kenne diese Gemeinde gar nicht, ich weiß ganz wenig von euch. Ich habe gebetet, ich habe ursprünglich dann so eine Predigt, dachte ich, boah, das ist einer meiner Lieblingstexte, Sturmstillung auf dem See Genezareth. Und dann ist es immer gut, wenn man mal so auf die Website guckt. Dann habe ich so Mittwoch mal auf die Website geguckt, habe festgestellt, der steht oben und dann gibt's in der Liste irgendwo eine Predigt. Ich konnte die nicht alle anhören. Und der Sturm des Jahrtausends oder der größte Sturm oder irgend sowas. Dachte ich, nee, nicht, dass da jetzt irgendwas doppelt gepredigt wird. Dann ist das ganz gut, wenn man dann mal sich intensiv Zeit nimmt zu beten. Und sagt Gott, ich möchte nichts Banales predigen am Sonntagmorgen. Da völlig wurscht, aber ich weiß, dass du diese Gemeinde lieb hast, sie ermutigen möchtest, aber auch herausfordern möchtest. Und ich glaube, ihr Lieben, dass, und ich sage das ganz direkt, dass euch Gott oder das Einzelne, dass Gott Einzelne hier ganz direkt herausfordern möchte, so ein Angebot des Glaubens zu machen. Er möchte sagen, hey, erstens, dass es dir geht, wie es dir heute Morgen geht, hat zunächst mal gar nichts zu sagen. Wenn es dir gut geht, heißt es nicht, dass mit dir und Gott alles in Ordnung ist. Das musst du an einer anderen Stelle klären. Wenn es dir nicht gut geht, heißt es nicht, dass du einen Fehler gemacht hast. Wenn der Job, in dem du gerade steckst, ganz mies ist, heißt es noch lange nicht, dass du eine falsche Entscheidung getroffen hast. Du stehst in dieser Situation, aber Gott steht zu dir und Gott hat gute Nachrichten für dich. Die zweite Herausforderung, Gott möchte sagen, schau mal weg von dem, wo du die ganze Zeit steckst. Ja, übrigens auch im Gebet, ganz praktisch. Ja, Gott, mein Problem, das Problem, das Problem, das Problem. Wegschauen. Ja, die Bibel nennt das Anbetung. Ja, wir schauen weg von unserem Problem, schauen auf zu Gott, machen ihn groß. Und jetzt ist diese Herausforderung, die Gott in das Leben des Abraham hinein ausspricht und die dir und mir heute Morgen gilt, sie nach Norden, Süden, Osten und Westen. Alles, was du mit deinen Augen sehen kannst, will und kann ich dir schenken. Was kannst du denn mit deinen Augen sehen? Was kann ich für meine Gemeinde sehen? Was kann ich für mein eigenes persönliches Leben sehen? Bin ich schon am Ende? Wird es nicht besser? Habe ich meine besten Tage schon hinter mir? Ja, viele schauen nur zurück, auch damals, als ich noch und so weiter. Gott sagt, Kopf hoch, schau nach Norden, Süden, Osten, Westen. Was kannst du für dich, deine berufliche Zukunft? Was kannst du für dich, deine Familie? Was kannst du für dich und deine Kinder sehen, ja? Vielleicht sind deine Kinder gerade im schwierigen Alter, so im Teenie-Alter oder genauso schwierig, im Säuglingsalter. Vielleicht sind auch deine Eltern gerade im schwierigen Alter. Das merkst du, wenn du selbst 13 bist, dann sind meistens die Eltern im schwierigen Alter. Also was kannst du da sehen? Nee, 13-Jährige gibt's glaube ich keine. Doch, ich sehe nur ohne Brille nicht so weit. Was kannst du eben Glauben sehen. Und jetzt bin ich beim Landeanflug. Ich habe das ein bisschen vergeigt, aber Harald, da du so lieb mit mir warst, ich muss dich mal kurz nach vorne bitten. Ja. Es ist zu spät, ich höre so schnell nicht auf. Bring mal so einen Stuhl da mit, guck mal den da. Der wird nicht gebraucht. Ja? So, super. Das darfst du mal da hochkommen. Es ist nicht so einfach, du darfst dich nicht auf den Stuhl setzen. Weiß auch nicht, das ist deine Frau, oder? Ich kenne, super. Die ist weit genug weg, dass ich jetzt machen kann, was immer, bevor die hier ist, ist alles schon zu spät. Ja. Ja, schau mal, du darfst, bleib nur da stehen. Also ich bin jetzt kurz der Chef. Du darfst jetzt das Haupt neigen. Und dich jetzt mal festhalten hier. Nee, da oben am besten. Sonst fällt mir das auf die Füße. Das wäre ganz schlecht. Das ist ein ganz kurzer Bonustrack. Der stand nicht ganz so in meinem Skript, aber nachdem Harald jetzt so lieb war, dachte ich, und mir kam der Gedanke. Nein, das ist eine geistliche Wahrheit. Schau mal, wir versuchen manchmal Leuten zu sagen, Kopf hoch. Und jetzt kann ich sagen, lieber Harald, Kopf hoch. Und jetzt hat er allerdings ein Problem. Und wir hören, und jetzt hast du heute Morgen diese Predigt gehört und hörst Kopf hoch. Das geht noch einen kurzen Augenblick. Ich weiß nicht, wie bist du denn Orthopädisch? Du kennst Christoph Kossiol, ja, der für 75 € die Stunde biegt, der dich wieder zurecht. Also bleib noch einen kurzen Augenblick stehen. Ich mag den nämlich. Ich freue mich immer, wenn der gut Geld verdient. Das ist jetzt alles auf Band, Christoph, wenn du das hörst. Das ist der Dank dafür, dass du geschrieben hast, ich soll nice sein heute Morgen. Wir sagen Leute in der Gemeinde, deswegen ist das so ein Unfug. Ich kann jemand nicht einfach sagen, Kopf hoch. Aber ich kann jemand auch nicht einfach sagen, Glaube, schau nach Norden, Süden, Osten, Westen. Ich kann dem armen Harald jetzt sagen, schau nach Norden, Süden, Osten, Westen, alles, was du sehen kannst. Aber da drückt etwas. Die Bibel sagt, eure Übertretungen, ein anderes Wort für Sünde, hält das Gute, das ich eigentlich für euch habe, Jeremia, von euch fern. Dass mein Segen und die Auswirkung meiner Kraft gar nicht bei euch ankommt. Und ganz direkt als Herausforderung, wenn ich heute Morgen in einer Situation stecke und ich sehe nur die miese Situation, in der ich stehe, und ich sag's ganz direkt, ums Verrecken schaffe ich das nicht, den Kopf zu heben. Ihr Lieben, dann mag das daran liegen, dass mir etwas ganz wesentlich den Blick versperrt. Und er kann sich anstrengen, so viel er will. Solange keiner da ist, das wirst du erlöst hier. Das ist wirklich Erlösung. Sobald jemand kommt und ihm diese Last abnimmt. Und damit möchte ich heute Morgen tatsächlich schließen. Schau, ich glaube, dass Gott was Gutes für dich, aber auch was Gutes für diese Kirche, für diese Gemeinde hier hat. Es waren drei Gedanken, die ich recht einfach, hoffe ich, mit euch teilen wollte. Aber da gibt es eine Herausforderung. Das ist eben nicht so, schau dich einfach um und nimm dir, was du gerne hättest. Sondern wenn ich feststelle, ich schaffe es einfach nicht, eine Perspektive des Glaubens zu haben. Vielleicht für meine eigene Situation, dass mir gesundheitlich nochmal besser gehen könnte, dass sich irgendetwas in meinem Leben nochmal ändern kann. Dann mag das daran liegen, dass der etwas drückt, ich krieg den Kopf gar nicht hoch. Und dann ist die Einladung Gottes, heute Morgen zu ihm zu kommen und diese Last loszuwerden. Und dort, wo wir unsere Schuld, wo wir unser Versagen, wo wir die Ursache unserer Trennung von ihm unter dieses Kreuz bringen, dort hebt er, das ist das, was die Bibel sagt, dort hebt er unser Haupt empor. Danke, Vater im Himmel, für dein Wort heute Morgen. Möchte ich bitten, dass du heute Morgen Häupter erhebst, herausforderst, wegzuschauen, einfach im Glauben wegzuschauen, von noch so realen Situationen. Nicht als ein dümmliches, positives Denken, das am Ende nirgends ankommt, sondern als eine Reaktion auf dein An- und Zusprechen. Ich möchte einen ganz kurzen Augenblick noch in der Gegenwart Gottes bleiben mit euch. Keine Sorge, wirklich nur einen ganz kurzen Augenblick. Aber zulassen, dass der Heilige Geist halt vielleicht mal klopft oder nochmal hineinleuchtet. Und wenn du gerade feststellst, ich sehe nur Wüstenland und egal wie sehr ich mich anstrenge, ich krieg keinen Süden, Norden, Osten, Westen vor die Augen, keine Vision des Segens Gottes, dann mag es sein, dass der Heilige Geist gerade jetzt so diese Einladung nochmal vorlegt, Lasten bei ihm loszuwerden. Und dann darfst du das jetzt in einem ganz einfachen Satz in deinem Herzen sagen. Das sagen, Vater im Himmel, ich komm mit all meiner Last, mit meinem Versagen, mit meiner Schuld, mit dem, was ich festhält, was mich niederdrückt, was mir Perspektive und Blick ins Morgen raubt, und bitte ich um Vergebung und bitte ich um Befreiung. Und danke, Vater im Himmel, dass du Gebete hörst. Und danke, dass ich das über den Geschwistern hier und über dieser Kirche aussprechen darf. Den Mut wegzuschauen, von wo Einzelne stehen oder stecken geblieben sind. Und gutes, weites Land in den Blick zu nehmen. Und danke, dass deine Verheißung, die für Abraham gilt, für alle Kinder des Glaubens gilt, seit Abraham, alles, was du sehen kannst, will ich dir und deinen Nachkommen geben auf ewige Zeiten. Ich segne diese Gemeinde mit einem Blick für deine Weite, mit einem Blick für deinen Segen, mit einem Blick für den Überfluss deiner Gnade und des Guten, dass du hier in Völklingen und durch sie auch weit über die Grenzen Völklingens hinaus im Saarland tun möchtest. Danke, dass du treu bist, dass du dich beim Wort nehmen und erleben lässt. Amen.